um sich so ein Nutzerkonto einzurichten, da muss man eben bestimmte Captures lösen, also so Aufgaben wie, wie viele Ampeln sind hier auf dem Bild oder so, damit sich eben keine Roboter da einfach beliebige Konten anlegen können. Das konnte also ChatGPT nicht und hat sich dann aber einer Dienstleistungsplattform bedient und hat da jemanden gebeten, ihm dieses Capture zu lösen. Und die Person hat noch zurückgefragt, sind Sie vielleicht ein Roboter? Und dann hat das System gesagt, nein, ich bin kein Roboter, aber ich habe eine Sehbehinderung.
Lechzürs präsentiert Denken am Berg.
Herzlich willkommen bei Denken am Berg. In dieser ersten Staffel haben wir uns mit dem Thema des Philosophicum Lech 2023 auseinandergesetzt. Alles wird gut, zur Dialektik der Hoffnung. Unsere Reporterin Anja Stegmeier ist dafür nach Vorarlberg nach Lechzürs gereist und hat Katrin Misselhorn getroffen. Die Professorin für Philosophie an der Universität Göttingen wurde zum Philosophikum eingeladen, weil sie sich in ihrer Arbeit als Wissenschaftstheoretikerin intensiv mit Technikphilosophie auseinandersetzt. Insbesondere denkt sie über die philosophischen Probleme der KI, Roboter- und Maschinenethik nach. Klar, dass da die Frage aufkommt, inwiefern uns technischer Fortschritt überhaupt Hoffnung geben kann.
Ja, ich finde, man muss das differenziert sehen. Und ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, weil es schon eine Mentalität gibt, die man in der Debatte Tech-Solutionism nennt, also Techno-Solutionismus. Und der vertritt die These, dass eigentlich alle Probleme nur technische Probleme sind und dass sich damit auch alle Probleme rein technisch lösen lassen. Wenn man es schon so formuliert, merkt man als Philosoph und ich glaube auch als Bürger schon, so einfach kann es letzten Endes nicht sein. Und die Gefahr, die das natürlich auch birgt, ist, dass man einfach sagt, die Technologie wird es schon richten und eigentlich gar keine Anstrengungen mehr unternimmt. Das kann man ganz gut an der Klimakrise sehen. Da spielt ja künstliche Intelligenz eine große Rolle und auch die Hoffnungen, die da in künstliche Intelligenz gesetzt werden, die sind auch durchaus berechtigt. Man kann sagen, was bringt uns künstliche Intelligenz da? Die kann uns zum Beispiel helfen, überhaupt erstmal den Zusammenhang von CO2-Emissionen und Klimaveränderungen zu modellieren, auch sozusagen die Vorhersage extremer Wetterereignisse zu treffen, aber zum Beispiel auch unterschiedliche Handlungsoptionen zu simulieren, damit man die besser bewerten und sich entscheiden kann. Also es gibt viele Beiträge oder auch Energieeffizienz. KI kann uns helfen, hier zum Beispiel mehr Energieeffizienz zu erreichen, zu berechnen, wo brauchen wir wirklich Strom und wann und wie stellen wir den bereit. Aber die KI ist anders als zum Beispiel Solartechnologie nicht per se eine klimafreundliche Technologie. Auf der anderen Seite ist es nämlich eine tatsächlich auch sehr energieintensive Technologie. Vor allem, also das kann man auf unterschiedliche Parameter beziehen. Das Training solcher großen Sprachmodelle, wie wir sie jetzt mit ChatGPT und Konsorten gesehen haben, das ist eben sehr energieintensiv beispielsweise. Aber auch die Tatsache, dass in kürzester Zeit hunderte von Millionen Nutzer diese Technologie benutzen, ist natürlich etwas, was zunächst mal den Energiekonsum steigert. Dann müssen die Rechenzentren etwa auch gekühlt werden. Dafür ist auch Energie nötig und auch viel Trinkwasser. Und auch die Einsatzmöglichkeiten. Im Moment geht sehr viel des Einsatzes von KI einfach zugunsten der Ankurbelung des Konsums. Das heißt etwa im Internet, Werbung wird optimiert, auf die individuellen Nutzerprofile zugeschnitten. Dafür braucht man die Daten, wo waren die unterwegs, welche Einkäufe haben die getätigt und so weiter. Um das alles eben, um mehr Produkte abzusetzen. Und das funktioniert auch. Dann kann man sagen, natürlich ebenso, wie man Energie sparen kann, lässt sich KI auch dafür einsetzen, etwa fossile Rohstoffe noch intensiver zu nutzen, Kohle, Öl, Gas, Vorkommen zu identifizieren und effizienter auszubeuten, die Logistik zu optimieren, den Profit zu optimieren. Also das ist einfach eine zweischneidige Sache. Will heißen, es ist nicht so, dass KI schlecht ist in puncto Klimakrise, aber es ist eben auch nicht so, dass sie per se ein Selbstläufer ist und deswegen alle unsere Probleme lösen wird. Und deswegen würde ich sagen, ist diese Ambivalenz da und vielleicht ist gestern die negative Seite zu stark betont worden. Auf der anderen Seite, denke ich, müssen wir natürlich daran festhalten, an einem sozusagen abgespeckten Hoffnungsbegriff in der Demokratie. Also wenn wir überhaupt demokratisch handeln wollen, dann glaube ich, müssen wir auch Hoffnung darin haben, dass die demokratischen Institutionen die Probleme lösen können. Und das ist was, was mir eben auch wieder oft im Zusammenhang mit der KI begegnet, dass Leute mir sagen, da kann man doch sowieso gar nichts mehr machen. Das kommt und ich kann das auch verstehen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Auswirkung der Geschwindigkeit der Entwicklung plus aber auch einer gewissen Überwältigungsrhetorik der wesentlichen Player auf dem Markt. Und ich würde sagen, dem dürfen wir uns nicht hingeben, sondern wir müssen versuchen, das eben in die Bahnen zu lenken, die gut sind. Und hier zum Beispiel auch KI für die klimafreundlichen Zwecke zu nutzen.
Es ist eigentlich alles zum Innovation zum Selbstzweck, Technik zum Selbstzweck. Also es ist ein Tool, es ist ja ein Instrument, wie wir dann Lösungen erreichen können. Aber die Lösung an sich ist es nicht, so verstehe ich das.
Genau, so ist es. Und deswegen würde ich auch sagen, das ist vielleicht dann so eine etwas extreme Sicht, die Kritik an der Innovation und der Innovation willen, die klingt dann leicht so, als ob man am besten gar keine Innovation machen würde. Das ist natürlich ein Kurzschluss. Also die Innovation sollte in die richtige Richtung geleitet werden, um die Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollen. Und da würde ich schon auch sehr stark meine Rolle als Ethikerin sehen, mitzuhelfen, diese Ziele zu definieren dann.
Eine andere Frage, die mich interessiert, ist, können Maschinen denn selbst Hoffnung haben? Also das ist ein Stichwort Empathie, aber als Maschinenethikerin können Sie mir das hoffentlich beantworten, ob das, wenn wir jetzt hier auf dem Berg sind, ob Sie das irgendwo sehen in der Ferne, ja?
Also ob Sie das irgendwo sehen, das kann man sagen, vermutlich schon. Wir haben ja auch jede Menge Datenspuren hinterlassen im Netz und sonst wo, Film, Fernsehen, was ich alles gesehen habe. Also insofern kann man das sagen. Aber können die Maschinen selber Hoffnung haben? Nein. Die kurze Antwort lautet nein, weil sie kein Bewusstsein haben können. Und darauf werde ich jetzt eben auch in meinem Vortrag später eingehen, warum das der Fall ist. Nur leider können wir uns da gar nicht drauf ausruhen, auf dieser Einsicht, weil sie kann natürlich Hoffnung simulieren, so wie sie auch andere Gedanken, sprachliche Äußerungen und auch Emotionen simulieren kann. Und das ist leider das Problem, vor dem wir stehen, dass es irgendwann sich die Frage stellt, was macht das eigentlich mit uns? Und ich denke zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist so ein großes Sprachmodell, ich glaube, es war sogar ChatGPT, wurde vor einiger Zeit eben eingesetzt, hatte die Aufgabe, sich ein Nutzerkonto einzurichten. Ich weiß nicht genau wo, aber um sich so ein Nutzerkonto einzurichten, da muss man eben bestimmte Captures lösen, also so Aufgaben wie viele Ampeln sind hier auf dem Bild oder so, damit sich eben keine Roboter da einfach beliebige Konten anlegen können. Das konnte also ChatGPT nicht und hat sich dann aber einer Dienstleistungsplattform bedient, TaskRabbit, die eben so niedrigschwellige Dienstleistungen anbietet und hat da jemanden gebeten, ihm dieses Capture zu lösen. Und die Person hat noch zurückgefragt, sind Sie vielleicht ein Roboter? Und dann hat das System gesagt, nein, ich bin kein Roboter, aber ich habe eine Sehbehinderung und kann deswegen dieses Problem nicht lösen. Und da sieht man das ganz gut, weil man sagt, der hatte das Ding jetzt eine böse Absicht, uns zu täuschen, womöglich die Weltherrschaft zu übernehmen. Nein, hatte es nicht. Aber es war einfach drauf programmiert, eine Aufgabe effizient zu lösen. Und aus den Trainingsdaten ergab sich diese Antwort irgendwie als gute Antwort, um diese Aufgabe zu lösen. Und für die Person, die diese Interaktion gemacht hat, war es dann letztlich egal. Jetzt also die Frage, sollen wir künftig, wenn jemand uns um Hilfe bittet, sagen wir in einem Kundencenter, Callcenter oder sowas, sagen, nö, mache ich nicht, ist mir egal. Vielleicht ist das eine wirklich blinde Person dann in dem Fall. Das wäre auch keine gute Strategie. Daran sieht man einfach, dass selbst wenn das nur Simulation ist, das eben trotzdem nicht ohne ist.
Das heißt, die Empathie oder die Emotionen der Maschine sind simuliert, aber sie lösen bei uns echte Empathie aus. Das ist dann eher das Problem.
Ganz genau, das ist das Problem tatsächlich.
Das war Denken am Berg. Damit Sie ganz sicher auch keine der kommenden Episoden verpassen, abonnieren Sie doch bitte unseren Kanal. Und selbstverständlich freuen wir uns auch sehr über Ihr Feedback. Hinterlassen Sie uns gerne Ihren Kommentar und geben Sie Denken am Berg doch auch ein Like auf der Plattform Ihrer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören.
Eine Produktion von Radio Tourism. im Auftrag von Lech Zürs Tourismus.